Ja, das Semester nähert sich schon bedrohlich dem Ende. Und wir sind noch nicht einmal so richtig beim Text. Es geht aber meistens so, gegen Ende muss ich mich dann immer kürzer fassen. Da haben wir dann nur mehr große Schritte und Überblicke. Aber ich hoffe, dass trotzdem die Grundlage da sein wird für Sie, dass Sie sich dann auch selbstständig dem Werk widmen können. Letztes Mal haben wir noch kurz zurückgeblendet auf Hume, was er auf die Frage sagen würde, was kann ich wissen? Nämlich einerseits Beziehungen von Vorstellungen und andererseits Tatsachen. Man könnte das von Kant her vergleichen mit a priorischen, rein formal logischen Aussagen auf der einen Seite und empirischen Aussagen über die Erscheinungswelt auf der anderen Seite. Diese beiden Seiten thematisiert Jung, thematisiert aber nicht das Erkenntnisvermögen selbst, das diese ganze Differenz noch in sich hat. Kant hat also auf der einen Seite die Unterscheidung zwischen a priori und a posteriori gemacht und andererseits versucht er jetzt in Bezug auf die Frage, was kann ich wissen, noch eine weitere Unterscheidung hineinzubringen, nämlich die von analytisch und synthetisch, die ich Ihnen letztes Mal präsentiert habe. Die analytischen Urteile sind solche, die aus einem Begriff nur das herausholen, was ohnehin schon in ihm enthalten war, also erläuternd oder verdeutlichend das, was sonst dunkel einfach hineingepackt ist. Aber es kommt nichts hinzu. Es geht hier also im Grunde genommen nur um die Form der Denkbarkeit gemäß dem Satz der Identität, nicht? Was eben in einem Begriff widerspruchsfrei enthalten sein kann, das wird dabei gewonnen. Aber es kommt nichts Neues hinzu. Es wird keine Beziehung zu einem Objekt außerhalb des Denkens hergestellt. Dafür finden wir in dieser Art von Urteilen auch eine strenge Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit. Auf der anderen Seite, die synthetischen Urteile fügen dem Begriff etwas hinzu, was in ihm selber noch nicht enthalten war. Sie erweitern den Begriff von einem Gegenstand, und zwar speziell in Bezug auf Erfahrungserkenntnis. Wenn ein Gegenstand nach einem bestimmten Begriff dann auftritt, dann finden wir in ihm immer wieder neue Eigenschaften, die im Begriff noch nicht enthalten waren. Also es kommt hier etwas hinzu. Aber weil dieses Urteil oder diese Urteile sich eben auf etwas außerhalb des Denkens beziehen, über die Erfahrung, daher fehlt ihnen genau diese Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit. Also wir haben zwei Arten von Urteilen, die einen sind streng notwendig und allgemeingültig, aber dafür bleiben sie bloß im Rahmen des Denkens. Die anderen beziehen sich übers Denken hinaus auf Gegenstände, aber dafür fehlt ihnen diese Verbindlichkeit, die logische Verbindlichkeit. Ja, ich gehe da jetzt nicht genauer wieder ein, ich habe letztes Mal noch ein bisschen mehr dazu gesagt, aber das waren eigentlich nur erläuternde Beispiele dazu. Prinzipiell wäre jetzt erstrebenswert, eine Urteilsform zu finden, die beide starken Seiten dieser anderen Formen verbindet. Ein Urteil, das sowohl streng verbindlich ist, als auch etwas über Gegenstände aussagt. Oder kurz gesagt, ein synthetisches Urteil a priori. Und das findet Kant, indem er jetzt über Jung hinaus auch auf die Erkenntnisform, auf das Erkenntnisvermögen des Menschen und die Form dieses Erkenntnisvermögens reflektiert. Und dazu haben wir noch einen kleinen Umweg machen müssen, um das darzustellen. Prinzipiell ist das Erkenntnisvermögen des Menschen aufgespalten in zwei Stämme, nämlich Verstand und Sinnlichkeit. Und an dieser Stelle bringt Kant dann auch einen Hinweis auf die gemeinschaftliche Wurzel, die ihm an sich sein hier noch zugrunde liegen muss. Das ist auch so eine dunkle Andeutung, die sehr vielfach der Interpretation ausgesetzt ist. Aber es ist schon klar, es geht als Voraussetzung die Verbindung eines Ich an sich mit einem Ding an sich, das insgesamt wieder in den gesamten Mundus Intelligibilis eingebaut ist. Also das ist schon Voraussetzung, das ist die gemeinschaftliche Wurzel von Verstand und Sinnlichkeit, die uns als solche nicht bekannt ist, die wir nicht erkennen können, weil sie in an sich liegt. Also von dort her zeigt sich dann schon, wie ich es Ihnen auch aufgezeichnet habe, dass die Dinge an sich uns mit einzelnen Daten versorgen, und diese einzelnen Daten von der Einheit des Bewusstseins aufgenommen werden müssen. Und die Tätigkeit dieser Einheit des Bewusstseins, des Denkens, ist für Kant synthetisierend. Es verbindet dieses zerstreute Material, das durch die Passivität der Sinnlichkeit nur unverbunden gegeben ist. Also die Synthesis des Erkennens, des Denkens selber, formt dieses gegebene Material zu Gegenständen, zu einer bestimmten, zuerst anschaulichen Gestalt, die dann noch einmal stufenweise eben reflektiert wird und schließlich zu Erfahrungsgegenständen wird, ihrer Form nach. Ja? Erfahrungsgegenstände können in ihrer Form, ihrer bloßen Form, also wenn man von der Empfindung, von den einzelnen Inhalten abstrahiert, gar nicht anders entstehen als so. Ja? Sie müssen synthetisiert werden. Und diese allgemeine Form, wenn wir also die begriffliche Synthese dann anwenden auf die Anschauungsformen, auf die Form dieser Anschauung, wenn wir das rein a priori alles aufeinander beziehen, dann ergeben sich eben Aussagen, Begriffsverbindungen, die für alle Gegenstände der Erfahrung gelten müssen. Weil sie eben Vorstellungen in uns sind, weil sie durch unser eigenes Erkenntnisvermögen in dieser Weise konstituiert werden. Also unser Erkenntnisvermögen prägt den Dingen allgemeine Bestimmungen auf. Und daher können wir durch eine Analyse unseres Erkenntnisvermögens Aussagen machen, die streng notwendig sind, weil sie ja im Rahmen der Erkenntnis bleiben und andererseits doch für Gegenstände gelten. Also synthetisch a priori. Die sind also weder bloß logisch, noch sind sie bloß empirisch aus den Inhalten, aus den vorgefundenen Inhalten irgendwie heraus abstrahiert. Ne? Sondern sie sind eben synthetisch a priori. Die Synthesis des Denkens umfasst alles, was notwendig ist, um einen Erfahrungsgegenstand seiner Form nach zu konstituieren. Alle diese verschiedenen Verbindungen, die Kant ja dann ausführlich analysiert. Und nur so ist überhaupt Erfahrung möglich und sind die Erfahrungsgegenstände selbst möglich. Die Beispiele dann, die ich angeführt habe, auf die auch Kant hinweist, aus der Mathematik. Die Mathematik bleibt nicht im bloßen Denken, sondern sie konstruiert ihre Begriffe in der Anschauung. Aber nicht in einer empirischen Anschauung, nicht in einer a posteriorischen Anschauung, sondern in einer reinen Anschauung. Also gemäß der bloßen Anschauungsform, auf die wir dann genauer noch zu sprechen kommen werden. Oder andererseits nennt Kant dann auch Grundsätze der reinen Naturwissenschaft, also gemeint die Physik, wo er speziell auf seine eigenen Grundsätze des Verstandes der Relation anspricht. Also die Erhaltung der Materie bei aller Veränderung, dann die Notwendigkeit einer Ursache, wenn es Veränderungen gibt überhaupt, wenn wir Veränderungen vorfinden, und drittens die Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung. Das sind Aussagen, die nicht aus der Erfahrung stammen und trotzdem auf die Erfahrung anwendbar sind. Mit den Begriffen von Veränderung ist immer das Anschauliche schon mit eingebunden und darüber werden dann notwendige allgemeingültige Aussagen gemacht. Das Denken bezieht sich auf einen Gegenstand damit, also über sich hinaus auf die Anschauung. Das war also jetzt einmal der Begriff synthetische Urteile a priori, nicht? Und die Beschreibung dieser ganzen Synthesis a priori nennt Kant transzendental. Das war der nächste Begriff, den ich noch versucht habe, letztes Mal zu klären. Im Rückgriff auf die scholastischen Transzendentalien, die aber einen ontologischen Anspruch stellten, als allgemeinste Begriffe des Seienden selbst. Für Kant soll transzendental nur bedeuten, was in der Erscheinungs- bzw. gegenstandskonstitutiven Form des Denkens enthalten ist. Des Denkens in Bezug auch auf die Anschauungsform. Also diese Funktion als solche muss untersucht werden und soll zeigen, wie wir eben überhaupt a priori von Gegenständen notwendige Aussagen machen können. Also a priorische Aussagen, die nicht im Denken allein bleiben, sondern sich auf Gegenstände beziehen. Das ist die transzendentale Untersuchung, eine Untersuchung nicht der Gegenstände, sondern unseres Erkenntnisvermögens selbst. Oder der Erkenntnisart von Gegenständen, wie Kant sagt, soweit sie überhaupt a priori möglich ist. Also wie können wir a priori Gegenstände erkennen? Auf Zitat B25F habe ich Sie dahin gewiesen. Und damit hat sich schon gezeigt, wenn wir das genau untersuchen, dass es auch eine Einschränkung geben muss. Wir können nicht in irgendeiner Weise an die Gegenstände herangehen und sie a priori erkennen, sondern in ganz bestimmter Weise und nur in einem bestimmten Bereich. Also ist diese Untersuchung der transzendentalen Erkenntnis auch schon eine Begrenzung der Erkenntnis, eine Kritik der Erkenntnis. Also wenn wir uns beziehen auf unser Erkenntnisvermögen und überprüfen, wie weit es reicht, dann stecken wir ihm auch schon bestimmte Grenzen. Da und dort reicht es eben nicht mehr hin. Synthetisch a priori erkennen können wir nur bezüglich dessen, was eben als mögliche Erfahrung auftreten kann. Also was in der wirklichen Erfahrung vorhanden sein kann oder was wir in der Form der Erfahrung schon vorwegnehmen können. Das können wir erkennen, aber nichts darüber hinaus. Und so muss die Vernunft sich eben selbst kritisieren. Sodass also Transzendental und Kritik in dieser Auffassung eine Verbindung eingehen. Die Kritik ist transzendental, die Erkenntniskritik, und das Transzendentale hat diese kritische Komponente in sich. Aber wir haben gesehen, der Begriff transzendental ist noch vielfältiger, der ist nicht bloß diese Art der Darstellung unseres Erkenntnisvermögens selbst, sondern er bezieht sich auch auf die vorausgesetzten, unerkennbaren, an sich seienden Gegenstände selbst. Also dass Kant vom transzendentalen Subjekt, vom transzendentalen Objekt sprechen kann, auch von der transzendentalen Affektion, wenn er meint, wie die Dinge an sich uns ursprünglich affizieren. Da fügt er immer wieder den Terminus transzendental hinzu und meint damit, das liegt außerhalb unserer Erkenntnis, aber wir müssen es als Voraussetzung unserer Erkenntnis doch denken. Schon einmal darauf hingewiesen, dass dieses Denken der Voraussetzungen nicht völlige Unbestimmtheit liefert, sondern eben die notwendigen Bedingungen, damit wir überhaupt die Erkenntnis selber, die wir immer schon faktisch vorfinden, begründen können. Und dann gibt es schließlich noch den Terminus transzendental im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch von Begriffen. Also wenn wir Begriffe haben, die eigentlich zur Bestimmung von Erscheinungen herangezogen werden müssten und wir gebrauchen sie dann über die Erfahrung hinaus, dann ist das ein transzendentaler Gebrauch von Begriffen und liefert keine zutreffende Erkenntnis, weil wir unsere Erkenntnis eben so weit nicht gehen kann. Also unterscheidet Kant hier zwischen transzendental und empirisch in Bezug auf die Kritik der Erkenntnis. Das eine ist transzendentale Gebrauch, der Begriff ist ein Missbrauch und der empirische Gebrauch ist immanent und gültig, der korrekte Gebrauch. Aber nicht, es soll nicht angezeigt werden durch eine Beziehung der Erkenntnis auf die Gegenstände. Weil diese Beziehung der Erkenntnis auf die Gegenstände gibt es nur im Rahmen des Empirischen. Im Rahmen des Transzendentalen gibt es nicht, da kommen wir nicht hin. Oder anders gesagt, die transzendentalen Gegenstände, die immer dahinter liegen, man könnte auch sagen, die Dinge an sich, die sind durch transzendentalen Gebrauch der Begriffe nicht zu erkennen. Weil wir sie überhaupt nie erkennen können. Aber die Kritik selber ist eben eine transzendentale Kritik. Auf der Seite B26 fasst Kant das sogar wörtlich zusammen. Die transzendentale Kritik, die darüber wachen muss, ob die Begriffe korrekt gebraucht werden oder nicht. Ja, und den Terminus transzendent wendet er dann meistens, er hält sich da nicht ganz streng dran. Also transzendental und transzendent in diesem Gebrauch über die Erfahrung hinaus, das verschwindet manchmal. Aber auf B352F bestimmt er, dass das der überempirisch gebrauchte Begriff ist, wenn überhaupt keine Kritik vorhergeht. Wenn man also nicht aus Ungenauigkeit diese Grenzpfähle zwischen dem empirischen und dem transzendentalen Gebrauch übersehen hat, sondern wenn man diese Grenzpfähle überhaupt herausreißt. Also wenn es überhaupt keine Kritik vorher gibt und man gebraucht die Begriffe dann für Gegenstände, die über alle Erfahrung hinaus liegen, dann ist das transzendent. Und zuletzt habe ich noch darauf hingewiesen, dass Kant seine eigene Position als transzendentalen Idealismus bezeichnet. Und das meint eben, dass die empirischen Gegenstände, die Erscheinungen, nicht das an sich sein der Dinge selbst sind, sondern diesem an sich sein gegenüber nur Ideale. Ja, das ist ein Idealismus. Aber er ist ein transzendentaler Idealismus, der eben von den transzendentalen Dingen ausgeht, die noch außerhalb unseres Erkennens vorausgesetzt sind. Ja, also dieser Unterschied steckt da drin. Die Dinge an sich sind vorausgesetzt. Wir haben von ihnen in unserer Erkenntnis nur bestimmte Vorstellungen. Ja. Aber diese Vorstellungen sind keine bloßen Illusionen, kein bloßer Schein, sondern das sind echte Erscheinungen, die auf einer Affektion durch die Dinge an sich beruhen. Ja? Also es gibt wirklich Dinge an sich außer uns, die uns affizieren, nur das, was wir daraus machen, sind dann die Erscheinungen eben dieser Dinge an sich. Ja? Daher schweben sie nicht in der Luft und sind nicht bloß eingebildet in uns. Unsere Erkenntnis könnte überhaupt keine bloßen Einbildungen hervorbringen, wenn sie nicht affiziert wäre und einen Inhalt bekäme von außen. Also ist gar nicht möglich von Kant her, dass man irgendwelche Inhalte aus dem reinen Denken erfindet. Die erste Form der Erkenntnis, zeitlich erste, muss immer die Erfahrung sein. Es muss uns etwas gegeben werden, damit wir es denken können. Also die Erscheinungen sind immer schon abgestützt in einem an sich sein außerhalb unserer Erkenntnis. Ja? Sonst kommt Erkenntnis gar nicht zustande. Und da meint Kant, ich habe die Stelle zitiert, im Paragraph 13 der Prolegomena, das Sein das Gegenteil von Idealismus, wenn man dieses Sein der Dinge an sich noch voraussetzt. Ja? Also Kants Transzendentalphilosophie insgesamt eine synthetisch-apriorische Erkenntnis vom Erkenntnisvermögen selbst. Ja? Also vom Erkenntnisvermögen selbst, das aber in sich die Differenz hat, einerseits die begriffliche Verarbeitung, andererseits die Rezeptivität gegenüber der Affektion von außen, ja? Von den Dingen an sich her. Aber was wir dabei gewinnen, sind eben nicht die Dinge an sich selbst, sondern nur Erscheinungen für uns. Nicht? Und daher weist Kant darauf hin, dass der Verstand eben nichts anderes vermag, als a priori die Form einer möglichen Erfahrung zu antizipieren. Er kann sie vorwegnehmen. Was alles in der Erfahrung kommen mag, inhaltlich ganz gleichgültig, wir können eine bestimmte Form vorher schon in uns vorwegnehmen. Ich habe Ihnen da zitiert die Stelle B303 aus dem Kapitel über Phänomena und Nomena, wo eben dann auch heißt, dass wir auf Ontologie im alten Sinn verzichten müssen, ne, die beansprucht hatte, durch Begriffe das Sein selbst der Gegenstände zu erfassen und dafür nur den bescheidenen Namen einer Analytik des reinen Verstandes einsetzen muss. Ja, wir können analysieren, wie der Verstand mit diesem Material umgeht und welche Formen er dabei, welche Urteile, Grundsätze er dabei hervorbringt. Das heißt, wir müssen das an sich sein, in uns zurücknehmen, in unsere Vorstellung, in unser Bewusstsein und Erkenntnisvermögen. Und das ist dann eben auch der Kern dieser sogenannten kopernikanischen Wende, ne, mit der Kant die eigene Revolution der Denkart vergleicht. Ich gehe jetzt zu diesem Kapitel, das ich Ihnen auch als Lektüre aufgegeben habe, die Vorrede zur zweiten Auflage. Das habe ich dann ein bisschen genauer begonnen darzustellen, damit Sie sich da auch zurechtfinden. Das ist ja eine sehr umfassende Darstellung, nicht nur jetzt der Kritik der reinen Vernunft, sondern auch darüber hinaus des Gesamtsystems von Kant, einschließlich vor allem der praktischen Philosophie. Darum ist es nicht so leicht zu verstehen. Und wir gehen da über die Thematik der Kritik der reinen Vernunft eigentlich hinaus, wenn wir diese Vorrede besprechen müssen. Wir haben gesehen, dass Kant die Metaphysik selbst zu einer Wissenschaft machen will durch diese kopernikanische Wende, ne? und dass er als Vorbilder hier zuerst einmal auf Logik, Mathematik und Naturwissenschaft hinweist. Wobei die Logik das geringste Problem ist, die ist immer schon Wissenschaft gewesen, dank ihrer Reduktion auf die bloßen Formen des Denkens, weil sie ja nicht über sich, über das Denken hinaus auf Objekte gegangen ist. Also sie hat diesen Übergang vom bloßen Herumtappen zum nicht zum aufrechten Gang, sondern zum sicheren Gang einer Wissenschaft nicht vollziehen müssen, aber sehr wohl die beiden anderen, die er da heranzieht, nämlich Mathematik und Naturwissenschaft. Ne? Mathematik, ich habe es schon angedeutet, geht eben über das Denken hinaus, indem sie in der a priorischen Anschauung etwas konstruiert. Ne? Also sie macht sich Figuren von Gegenständen, aber nicht den empirischen Gegenständen, sondern bloß die Form, wo die Begriffe selber dann in der Anschauung als Einzeldarstellung auftreten, obwohl die Begriffe selbst als solche allgemein sind. Also wenn wir einen Begriff eines Quadrates haben, dann gilt der für jedes Quadrat, aber wenn wir es dann zeichnen, dann ist es ein ganz bestimmtes Quadrat. Und an dem kann man dann, obwohl es ein einzelner Gegenstand ist in der Anschauung, wieder allgemeine Urteile ableiten. Ne? Also das ist diese Verbindung von Begriffen und Anschauung a priori. Ne? Und hier meint er eben, dass der Weg zur Wissenschaft dadurch gebahnt war, dass man draufgekommen ist, in den Figuren müsste man jetzt nicht etwas empirisch herauslesen, aber auch nicht auf der anderen Seite bloß logisch den Begriff dieser Figur heranziehen und ihn logisch zergliedern, ne? Sondern man muss das herausholen aus der Figur, was der Begriff selber hineingelegt hat. Also das Notwendige, was im Begriff schon enthalten war, zeigt sich dann im anderen des Denkens in der Anschauung, ne? Und lässt sich von dort her dann herausholen, weil es das Denken selber hineingelegt hat. Ne? Das ist also dieser wesentlicher Gedanke, das Denken muss etwas hineinlegen in die Gegenstände und dann kann es das Hineingelegte auch notwendig herausholen, oder als notwendig in den Gegenständen erkennen. Historisch habe ich Sie darauf hingewiesen, das dürfte wahrscheinlich der Hippokrates von Chios gewesen sein, mit seiner Elementenlehre, der da die Ähnlichkeit von gleichschenkligen Dreiecken bei veränderter Länge der Basis und bei gleichbleibenden Basiswinkeln demonstriert hat. Ja? Das sind so ganz andeutungsweise Hinweise von Kant an dieser Stelle. Das zweite war dann die Entstehung der Naturwissenschaft eben und auch hier wieder der Gedanke, dass etwas hineingelegt werden muss in die empirische Ausgangsbasis der Beobachtung vom Denken etwas hineingelegt werden muss, das dann wieder herausgeholt werden kann. Und jetzt nicht wie in der Mathematik, dass es notwendig herauskommt, sondern man muss die Frage stellen an die Natur. Man denkt gewisse Begründungszusammenhänge hinein, leitet dann Ereignisse ab, die daraus folgen müssen und befragt somit die Natur im Experiment, ob ja oder nein. Also ob diese Begründungszusammenhänge, die hier gedacht wurden, auch gültig sein können oder nicht. Also auch hier nur, wenn wir durch das Denken ganz gezielt etwas hineinlegen in die Natur, können wir es aus ihr auch als notwendigen Zusammenhang wieder herausholen. Das war der Stand vom letzten Mal. Der nächste Schritt ist dann die Metaphysik selbst. Anhand dieser beiden Vorbilder, Mathematik und Naturwissenschaft, soll jetzt nun gezeigt werden, wie die Metaphysik zur Wissenschaft werden kann. Und zuerst einmal der Vorwurf, dass sie bisher ein bloßes Herumtappen sei und, was das Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen, schreibt Kant. Das ist B, römisch 15. Das heißt eben, die Metaphysik bisher geht nur analytisch a priori vor, nicht, unter bloßen Begriffen, obwohl sie immer wieder auch den Anspruch stellt, synthetisch zu sein. Das heißt, sie macht Aussagen, als würde es über empirische Gegenstände etwas erkennen. Aber wenn es sich nur um bloße Begriffe handelt, so ist der Gegenstandsbezug ohnehin von vornherein untergraben. Das sind keine wirklichen Seinsaussagen. wie wir vorher gehört haben, auf den Anspruch einer Ontologie müssen wir dann verzichten. Wenn wir eben in der Weise übers Denken hinausgehen will, auf den Gegenstand und trotzdem a priori bleiben will, ne, dann kann sich das, die Aussage immer nur auf Erscheinungen beziehen, aber nicht auf die Dinge an sich. Und wenn wir aber empirisch vorgehen, dann hat es nicht jene Notwendigkeit und Verbindlichkeit, die der Metaphysik angemessen wäre. Ne? Also ist es ein Dilemma. In dieser Weise können wir nie wirkliche Erkenntnis haben von dem, was uns so am Herzen liegt. Kant stellt dem gegenüber jetzt seine Revolution der Denkart und die lautet, nicht die Erkenntnis soll sich nach den Gegenständen richten, sondern die Gegenstände nach der Erkenntnis. Wenn sich die Erkenntnis nach den Gegenständen richtet, dann heißt das, das wäre eine a posteriorische Erkenntnis. Wir schauen uns das halt an, wir beobachten, was es da gibt. Dann müssen wir uns danach richten, was wir ihn vorfinden. Wenn die Gegenstände andere sind, wird auch die Erkenntnis eine andere sein. Aber die Erkenntnis selber soll ja eben in dieser allgemeinen Form für alle Erfahrung gültig den Gegenständen schon vorschreiben, sowohl in der Anschauung, der Form nach, als auch in den Begriffen, die durch den Verstand dann zustande kommen, wie sie sein müssen, die Gegenstände. Also nicht von den Gegenständen erst erfahren, was sie beinhalten, sondern die Erkenntnis selber prägt den Gegenständen schon etwas auf. Die Erkenntnis selber ist sowohl in der Anschauung als auch in den Regeln des Verstandes konstitutiv für die Gegenstände. Und das bedeutet aber zugleich, es kann sich nicht um Dinge an sich handeln, sondern nur um Vorstellungen in uns, die allerdings prinzipiell für alles gelten sollen, was in der Erfahrung auch nur auftauchen kann. Der Vergleich zu Kopernikus, den Kant dann auch ausführt, auf B römisch 15 bis 18, glaube ich, ist das. Kopernikus konnte die Himmelsbewegungen deswegen besser erklären, weil er angenommen hat, nicht die Sterne drehen sich um den Zuschauer auf der Erde, sondern die Erde dreht sich. Teils um die Sterne, teils um die eigene Achse, wodurch dann auch Bewegung außen beobachtbar ist. Also die Erde selber dreht sich. Und Kant verändert das dann in seiner Erkenntnis- oder Wissenschaftstheorie in die Richtung, dass er sagt, die Erkenntnis selber muss das Aktive sein. Ne? Also nicht die Erkenntnis, der Zuschauer selber rund und alles dreht sich um ihn, sondern die Erkenntnis selber muss die Gegenstände umkreisen und die Gegenstände müssen sich so quasi nach der Erkenntnis richten. Ne? Die Erkenntnis ist das Aktive, umkreist die Gegenstände, prägt ihnen etwas auf, ne? Und die Gegenstände sind das Passive, die so und so geprägt werden durch die Erkenntnis. Ne? Und dann geht Kant einen Schritt weiter noch, ne, um das zu beglaubigen, zu bestätigen, durch ein Experiment sogar, sagt er, in der Vernunft selber, ist es wichtig, dass wir dann eben unterscheiden, denselben Gegenstand einerseits, sofern er an sich ist, und andererseits, sofern er für uns erscheinen ist. Ne? Oder prinzipiell alle Gegenstände müssen in dieser Differenz dann stehen. Ne? Weil diese Aktivität der Erkenntnis in Bezug auf die Gegenstände ja nur für Erscheinungen gilt. Und da müssen wir eben unterscheiden, einerseits für uns der Gegenstand als Erscheinung, andererseits wie er vorausgesetzt an sich sein mag. Ja? Und wenn wir diese Unterscheidung mit heranziehen, dann ergibt sich daraus die Möglichkeit, Widersprüche in den metaphysischen Urteilen aufzulösen. Ja? Kant weist hier indirekt und nachher auch sehr direkt auf die Antinomien der reinen Vernunft hin, wo versucht wird, über die empirische Welt Aussagen zu machen, die zugleich das Unbedingte treffen sollen. Oder die empirische Welt selber so weit über sich hinauszutreiben, dass sie so quasi ans Unbedingte anstößt. Dass dieses Unbedingte selber fassbar wird im Ausgang von der empirischen Welt. Oder anders gesagt, die empirische Welt, die bedingte Welt, soll zugleich unbedingt sein können. Und das ergibt Widersprüche. Aber es sind beide Seiten in gewissem Sinn berechtigt. Kant stellt das in der dritten, also in der Antinomie überhaupt, in den vier Antinomien, jeweils als Thesis und Antithesis gegenüber. Ne? Einerseits müsste es solch eine Fundierung geben und andererseits kann es in der empirischen Welt ein unbedingtes Nicht geben. Ne? Aber beides hat eine gewisse Berechtigung. Da entstehen also seltsame Widersprüche. Und die Auflösung dieser Widersprüche liegt für Kant darin, dass wir den Unterschied machen. Einerseits das Empirische, das ist bedingt, aber dem liegt immer noch etwas zugrunde, was unbedingt ist. Wenn wir diesen Unterschied machen, dann ist das auch miteinander vereinbar. Dann spießt sich nicht. Wenn wir bloß eine Ebene der Erkenntnis haben, dann gibt es sowohl den einen Anspruch wie den anderen Anspruch. Das Bedingte und das Unbedingte. Und das soll auf derselben Ebene miteinander vereinbar sein, was nicht möglich ist. Also müssen wir den Unterschied machen und dann löst sich der Widerspruch auf. Dann kann es Widerspruch, das Unbedingte auch widerspruchsfrei als Voraussetzung bloß gedacht werden, ne? Und möglicherweise dann später, Kant führt das in der Vorrede B noch aus, durch praktische Data, also durch irgendwelche Abstützungen aus der praktischen Philosophie, beglaubigt werden. Ne? Nicht aus der theoretischen, sondern aus der praktischen Philosophie. Aber im ersten Teil geht es darum, dass wir jetzt nun wirklich wissenschaftlich, metaphysisch-wissenschaftlich, die Struktur der Gegenstände vorwegnehmen. Das ist die wissenschaftliche Seite, die problemlose Seite, der erste Teil der Metaphysik, in dem Kant da auf B römisch 18 F spricht, dass wir die Form der Erfahrungsgegenstände und der Erfahrungserkenntnis vorwegnehmen, durch Analyse unseres eigenen Erkenntnisvermögens. Das eigentlich Interessante, im zweiten Teil der Metaphysik, das wären aber diese unbedingten Gründe. Die sind auf die Weise mit dem ersten Teil, mit dieser synthetischen Erkenntnis unseres Erkenntnisvermögens und der Gegenstände nicht einzuholen. Also müssen wir streng unterscheiden zwischen diesen beiden Ebenen. In der Kritik der reinen Vernunft geht es eben vorrangig um diesen ersten Teil. Das soll einmal die Methode gezeigt werden, mit der wir imstande sind, solche a priorische Erkenntnis von Gegenständen zu machen. Also zumindest der ganze Umriss und Gliederbau, was halt alles auftreten müsste in dieser Systematik, das soll in der Kritik der reinen Vernunft gezeigt werden. Wir haben schon gesehen, einmal den Hinweis, nicht das ganze durchgeführte System, aber doch den gesamten Umriss. Wie die Kritik der reinen Vernunft zeigt. Und weil sie sich dabei doch nur mit sich selbst beschäftigt, die Vernunft mit sich selbst, auf sich selbst reflektiert, darum ist es nicht nur möglich, hier eine Einheit und Geschlossenheit zu erreichen, sondern es ist sogar verpflichtend. Die Vernunft muss hier alles zur Kenntnis nehmen, alles herausfinden, was in ihr eben prinzipiell an solchen Ebenen enthalten ist. Und sie kann das auch, meint Kant. Und dann geht Kant aber einen Schritt weiter noch, nämlich zu der Rolle der theoretischen Vernunft im gesamten System. Das ja nicht bloß ein System der Erkenntnis ist, sondern das genauso die praktische Philosophie mit einschließt. Also man könnte auch sagen, das Verhältnis der theoretischen Vernunft zur praktischen Vernunft steht dann im Vordergrund in den weiteren Ausführungen der Vorrede. Und diesbezüglich meint er, dass diese Einschränkung unserer Erkenntnis zuerst einmal nur den Anschein eines negativen Nutzens aufweist. Die Erkenntnis wird mit gewissen Grenzen versehen, sie kann da nicht drüber hinaus. Also Erkenntnis wird eingeschränkt, das scheint aber nur negativ zu sein. Aber im Weiteren zeigt sich, dass gerade daraus positive Konsequenzen für die praktische Vernunft folgen. Und die stellen sich folgendermaßen dar. Wenn wir annehmen, dass unsere Erkenntnis nicht beschränkt ist, dass alles, was es überhaupt gibt, dieser Art von Erkenntnis unterliegt, dann dürfte es auch nur diese bedingten Erscheinungen der Erfahrung geben. Da müsste alles prinzipiell immer nur bedingt sein. Ja, wenn es nur diese Art von Erkenntnis gäbe und ihr entsprechend nur diese Art von Sein, ne, dann müsste alles erfassbar sein, prinzipiell. Nicht, dass unsere Erfahrung schon so weit wäre, aber was darüber hinausgeht, sind immer wieder nur mögliche Gegenstände von Erfahrung. Und damit immer wieder nur Bedingtes. Und darüber hinaus ein Unbedingtes würde dann prinzipiell wegfallen. Ja? Wenn die Erkenntnis damit schon abgeschlossen ist, wenn es nur das gäbe, dann könnte man überhaupt nirgendwo und auf keine Weise ein Unbedingtes auch noch finden. Ja? Es hätte keinen Platz mehr. Aber die Erscheinungen sind eben Erscheinungen. Ja? Das ist die wesentliche Einschränkung. Sie sind in sich differenter Ausdruck oder in sich differente Ausprägung von etwas, was diesen Erscheinungen noch vermittelnd zugrunde liegt. Die Erscheinungen haben in sich immer Differenz. Ne? Und wir haben wesentlich jetzt von der Erscheinung gesprochen, sofern dem Verstand etwas von außen oder dem Denken von außen etwas gegeben sein muss. Ne? Da haben wir schon die Differenz der beiden Stämme zwischen Verstand und Sinnlichkeit. Ne? Und die begrenzen sich ja gegenseitig. Keins von beiden kann die Funktion des anderen übernehmen. Sie schränken sich gegenseitig ein. Und das, was daraus an Vorstellungen und Inhalten entsteht, ist auch alles bedingt und beschränkt. Also hier ist eine Differenz, die aber eine Vermittlung voraussetzt, damit sich überhaupt das Gegebene dann auf das Denken beziehen kann. Wir haben das besprochen, da muss eben das Ich an sich schon mit einem Ding an sich verbunden sein. Und dieses Ding an sich dann im Gesamtraum der Dinge an sich affizierbar sein, sodass das Ganze bis zum Ich, bis zum denkenden Ich vordringen kann. Aber das sind jetzt Hinweise, die nicht erkannt werden können, sondern die nur vorausgedacht werden. Aber das muss es eben geben. Die Bedingtheit der Erscheinungen ist angewiesen auf einen Grund, der ins Unbedingte hineinreicht. Der selber bezüglich dieser Erscheinungen unbedingt ist. Und das sind zwei verschiedene Ebenen unserer Erkenntnis. Erkennbar ist eben nur diese eine Seite, die empirische, die bedingte. Die Möglichkeit von solchen Gegenständen ist beweisbar, entweder aus der empirischen Wirklichkeit, wenn wir einen Begriff von einem Gegenstand haben, kann man sagen, gibt es den nicht, wenn wir dann finden, ist es klar, dann ist bewiesen, dass er wirklich da ist. Oder eben aus der bloßen Form der Erkenntnis, dass man sagt, dieses und jenes wird dabei gedacht und in der Erfahrung kann das prinzipiell auftreten. Es wird nichts in dem Gegenstand gedacht, was nicht in der Erfahrung auftreten könnte. Und das lässt sich durch die Analyse unseres Erkenntnisvermögens schon vorweg sagen, was da alles enthalten sein kann. Also insofern können wir diese eine Ebene erkennen. Aber die andere Ebene, die darüber hinausgeht, die kann nur gedacht werden und damit ist noch keine objektive Gültigkeit verbunden, dass es so und so ist, sondern die Vernunft denkt jetzt darüber hinaus einmal. Es ist jedenfalls noch nicht erkannt. Und die objektive Gültigkeit, die Kant hier ansetzt, als das, was noch fehlt, zum bloßen Gedanken dazu, zur bloßen Idee dazu, eines solchen Unbedingten, was noch fehlt, das kann auch auf praktische Weise hinzukommen. Da verweist er wieder auf die praktische Philosophie. Das ist auf B, römisch 22. Auf jeden Fall können wir nicht bloß bei den Erscheinungen stehen bleiben. Es gibt nicht nur Erscheinungen. Unsere Erkenntnis, indem sie eingeschränkt ist, lässt etwas offen für anderes, was nicht in der Erscheinung auftritt. Zitat aus B 26f, römisch 26f, denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint. Ja? Wieder diese Verbindung, Erscheinung gibt es nur in Bezug auf an sich sein. Ja? Das ist ganz deutlich, das durchzieht die ganze Kritik, das macht mir erstaunlich, warum die Interpreten das reihenweise nicht ernst nehmen. Ja? Und den Kant dann zum bloßen Idealisten machen, wo er sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. Also wenn wir diesen Unterschied ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen, dann kann man auch beide Ebenen jeweils adäquat durch die Vernunft behandeln. Und diesbezüglich bringt Kant das Beispiel der Freiheit des Willens, aus der dritten Antinomie, die er da vorwegnimmt. Die dritte Antinomie, einerseits die Thesis lautet, es muss irgendwann einmal eine Ursache geben, die selbst nicht mehr verursacht ist, weil sonst würde das ins Unendliche gehen und wir hätten nie einen echten Grund für eine Handlung. Und die Antithesis sagt, wenn es überhaupt eine Ursache gibt, dann gibt es immer nur eine Ursache, die selber wieder Wirkung einer anderen Ursache ist. Also diese Problematik wird hier in Bezug auf den Willen behandelt und Kant ist der Ansicht, wenn wir den Unterschied machen, dann gibt es keinen Widerspruch, keinen Widerstreit, sondern einerseits ist der Wille eben als empirisch-psychologischer Gegenstand eingebaut in empirische Zusammenhänge. Und man kann aus dem Vorherigen ableiten, was nachher kommt, beziehungsweise im Nachhinein sagen, ah, das musste aus dem und dem gekommen sein. Er unterliegt also damit der Naturkausalität, wenn man die jetzt ein bisschen weiterfasst und das Psychische auch mit hineinnimmt. Kant unterscheidet ja in der Natur das Physische und das Psychische. Und die Psychologie ist für ihn auch eine empirische Wissenschaft und hat auch eine bestimmte Art von Kausalität. Also dieser Kausalität unterliegt der Wille einerseits, aber andererseits, sofern er eben ein Ding an sich ist, das freie Wesen, das dem ganzen Handeln noch zugrunde liegt und vorausgesetzt ist, insofern heben alle seine Handlungen aus ihm selbst an. Also es ist Freiheit als Beginn einer Tätigkeit, ohne dass sie selber noch von anderswoher betätigt oder angestoßen wurde. Eine Ursache, die selbst keine Ursache mehr hat, sondern von sich aus beginnt. Das kann man dem Willen zuschreiben, sofern er im Ding an sich ist. Und beides muss sich nicht widersprechen, weil es in verschiedenen Ebenen sind. Also wenn irgendeine Handlung, ganz gleichgültig welche, aus Freiheit gesetzt wird, dann ist es ein Übergang in die empirische Erscheinung, eine Handlung kann man dann empirisch beobachten, aber dann fügt sie sich zugleich auch ein in alle anderen Handlungen, die schon vorher gesetzt wurden. Weil diesen vielen Handlungen einer Person eben derselbe intelligible Charakter zugrunde liegt, wie Kant sagt. Also eine Kausalität der Freiheit, die ihr Gesetz hat. Den verschiedensten Handlungen liegt jeweils dieselbe Freiheit zugrunde. Und dadurch entsteht auch eine Verbindung des Empirischen. Das Empirische kann daher konstant aufeinander verweisen und voneinander abgeleitet werden. Also der intelligible Charakter schafft einen Zusammenhang, der sich empirisch beobachten lässt. Trotzdem sind die Handlungen selbst eben aus Freiheit gesetzt, übers Empirische hinaus. Ich kann jeweils etwas tun, aber ich bin zugleich empirisch, habe mir aber vorher mit anderen Handlungen schon so und so festgelegt und aus derselben Freiheit, wie ich früher gehandelt habe, folgt dann die nächste Handlung und das weist alles auf denselben intelligiblen Charakter zurück. Es liegt etwas zugrunde, was von sich aus handelt und trotzdem nicht erscheinen kann selbst, sondern sich nur im Zusammenhang des Empirischen ausdrückt. Aber die Freiheit als solche ist dabei nicht erkennbar im kantischen Sinn. Wir haben keine Anschauung davon. Wir können also nicht sagen, dass sie empirisch vorliegt. Die Freiheit selbst liegt eben nicht vor. Sondern es ist eine solche gedachte Voraussetzung. Und wenn wir jetzt diese Unterscheidung nicht machen würden zwischen Erscheinung und an sich, dann bliebe uns von der Erfahrung, weil sie eben die erste und notwendige Erkenntnisform ist, also die zeitlich erste, unvermeidliche, dann bliebe uns von der Erfahrung nur der Bereich der Erscheinung übrig. Dann müsste aber alles der Naturkausalität unterworfen sein. Es müsste dann immer nur Ursachen geben, die selber wieder Wirkungen von anderen Ursachen sind. Und es könnte prinzipiell die Freiheit nicht einmal gedacht werden, weil sie in dieses Schema nicht hineinpasst. Wenn es prinzipiell eben nur Erscheinungen gibt, dann weist ein Bedingtes immer auf anderes Bedingtes hin. Ja? Aber ein unbedingter Beginn ist dann nicht mehr zu denken. Ja? Der würde einfach dem der Wirklichkeit, die da empirisch vorhanden ist, so widersprechen, dass er eliminiert werden muss. Daher könnte man überhaupt nie das Unbedingte auch nur denken. Ja? Das wäre einfach widersprüchlich. Das würde einfach wegfallen. Ja? Und dasselbe, sagt Kant, könnte man auch bezüglich Unsterblichkeit und Gott anwenden. Im Rahmen des Empirischen, des Bedingten, gibt es hier keine Erkenntnis davon. Und wenn man nur das Bedingte Empirische gelten lässt, dann verlieren diese anderen Ansprüche der Metaphysik, die über das Empirische hinausgehen, überhaupt jeden Anspruch. Also ist es nötig und richtig, das ist der positive Nutzen für die praktische Philosophie, für die praktische Vernunft, die Erkenntnisse einzuschränken. Dann bleibt immer noch was über, wo wir diese anderen Ansprüche hineinlegen können. Wie immer wir dann auch dazu kommen, sie zu verifizieren. Ne? Jedenfalls nicht durch die theoretische Erkenntnis. Also, durch die Einschränkung der Frage, oder durch das Ergebnis der Frage, was kann ich wissen, was mit einer Einschränkung verbunden ist, ergibt sich ein Spielraum für die andere Frage, was soll ich tun? Ne? Die kann sich immer noch richten nach einem absoluten, nach einem unbedingten Anspruch. Was soll ich tun? Das ist nicht die Frage der Langeweile, ich weiß nicht, mir ist so fad, was soll ich tun, sondern eben die Suche nach einem unüberbietbaren, nicht relativierbaren Sinn und nach einer solchen Zwecksetzung. Von dort her soll gehandelt werden. Das heißt, wir brauchen ein Unbedingtes als Grundlage, ein moralisch Gutes. Also nicht im relativen Sinn des Schmeckens oder des Genusses gut oder sonst in Bezug auf irgendeine Nützlichkeit, also von einem Zweck abhängig, sondern was den Zweck selbst betrifft. Der oberste absolute Zweck oder die notwendig verbindliche Art des Guten, wie wir handeln sollen. Moralisch Gutes. Und das fasst Kant in seiner praktischen Philosophie als das Sittengesetz oder den kategorischen Imperativ. Ich möchte jetzt nicht genau darauf eingehen, wie er lautet und wie er zu begründen ist. Das mache ich dann nächstes Jahr im Sommersemester, da haben wir das als Thema auch. Aber prinzipiell hier ist der unbedingte Anspruch ausgesprochen. Ja? Der kategorische Imperativ, also ein unbedingter Befehl. In uns selbst, für unser Handeln. Nicht im Sinne eines Zwanges, dem wir nicht entkommen können, sondern im Sinne eines Sollens. Wir sollen in diese oder jene Richtung uns orientieren. Die Verbindlichkeit dieses kategorischen Imperativs muss selbst erst nachgewiesen werden, oder wie Kant sagt, deduziert werden, also gerechtfertigt werden. Das geschieht im dritten Abschnitt der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Aber hier in der Vorrede sagt er, dass diese Verbindlichkeit notwendig Freiheit voraussetzt. Und zwar im strengsten Sinne, als Eigenschaft unseres Willens. Also Freiheit in dem Sinn, dass wir wirklich unbedingt beginnen. Nicht von anderswo beeinflusst werden oder affiziert, angestoßen werden, sondern aus uns selbst so und so zu handeln. Also die Verbindlichkeit des Sittengesetzes, wenn wir die schon einmal deduziert haben, auf das kommt es wesentlich an, ne? Wenn einmal schon klar ist, dass es wirklich uns verpflichtet, dieses unbedingte Sollen, ne? Dann setzt es Freiheit voraus. Ein unbedingtes Sollen kann auch nur durch Freiheit eingelöst werden, ne? Durch einen unbedingten Anfang des Handelns. Weil sonst wäre sie abhängig von irgendwas Äußerem, ne? Und wäre bloß ein bedingter Effekt von etwas anderem. Ne? Muss also die Handlung ganz aus sich selbst gesetzt werden. Das ist auf B, Römisch 28, da diese Aussage über die notwendige Voraussetzung der Freiheit. Und in diesem Sinn kann man sagen, ist die Freiheit ein Postulat der praktischen Vernunft. Und Postulat der reinen praktischen Vernunft erklärt Kant selber in der Kritik der praktischen Vernunft, A220, folgendermaßen, worunter ich einen theoretischen, als solchen aber nicht erweislichen Satz verstehe, sofern er einem a priori unbedingt geltenden praktischen Gesetze unzertrennlich anhängt. Ja? Ein Postulat. Also wir fordern etwas. Ne? Postulat ist eine Forderung, eine Handlung soll getan werden. Ne? Und Postulat hier, es werden Ideen vorausgesetzt, Begriffe vorausgesetzt, unbedingte Inhalte vorausgesetzt. Ne? Die werden eingefordert. Und zwar über den Nachweis, dass das Sittengesetz streng verbindlich ist. Das Sittengesetz verlangt aber ein unbedingt Gutes. Ne? Und von dort her kann man dann reflektieren auf die Bedingungen und Voraussetzungen, die sein müssen, damit das Sittengesetz in der Weise gültig ist und bleibt. Ne? Also wir gehen vom sicheren Sittengesetz aus und dann können wir bestimmte Bedingungen erschließen von ihm aus. Ja? Und das ist eben dann ein Postulat im praktischen Sinn, ein Satz, den man nicht theoretisch beweisen kann. Ja? Die Postulate sind dann Unsterblichkeit, Freiheit und Gott. Ja? Diese alle, haben wir ja gesehen, kann man theoretisch nicht beweisen, aber wenn das Sittengesetz gültig ist, dann müssen wir sie voraussetzen. Ja? Also dann können wir von dieser praktischen Verbindlichkeit theoretisch weiterschließen. Ja? Das hängt dann dem praktischen Gesetz notwendig an, dieser weitere Schluss, ja? Diese Bedingung dafür. Also wenn man sagen kann, das Sittengesetz ist gültig, dann ist es unmöglich, dass wir nicht frei handeln, sondern nur von anderswoher bedingt handeln. Ja? Wenn wir solche Wesen wären, dann könnte man das Sittengesetz nie einhalten. Man könnte es nicht in uns überhaupt vorhanden sein und gültig sein. Ne? Das ist also die Freiheit als Postulat der praktischen Vernunft. Ja, bitte.
Ich komme schon so vor, als ob Kant genau bei den Punkten, wo es wichtig wäre, eigentlich vorher so wahnsinnig überzeugend ist. Also er fragt sich zum Beispiel, wie kann ich beweisen, dass es Gegenstände außen gibt, quasi, ja. Und setzt einfach nur voraus, also er setzt einfach nur voraus,
da tun Sie mir jetzt ein bisschen Unrecht. Ne? Also jetzt abgesehen davon, ob das alles in den Grundlagen stimmt, ja, ich möchte auf das noch zu sprechen kommen und zeigen, dass da manches korrigiert werden müsste. Ne? Aber innerhalb seiner Systematik ist es nicht so leicht. Denn dass er Dinge an sich voraussetzt, das folgt ja für ihn notwendig aus der Unbestimmtheit des Denkens. Ne? Das Denken ist kein Inhalt. Es kann sich auch selber keinen Inhalt geben. Faktum ist aber, dass wir Inhalte haben. Also müssen sie von außen kommen. Es kann nicht das Denken aus sich selbst die Inhalte produziert haben. Und Gott genauso wenig, ne? Der auch nur ein unbestimmter Begriff ist. Das habe ich am Anfang gezeigt. Ne?
Nur weil er sagt, dass es Gegenstände geben muss, weil hier durch Gegenstände von außen anscheinend affiziert werden.
Ja?
Dann habe ich das bewiesen, habe, dass es Gegenstände aus sich
gibt. Na, was denn? Was ist denn da noch unsicher?
Das kannst du trotzdem überdenken.
Bitte?
Kann man das Ganze trotzdem nur überdenken? Das kann man nur immer in meinen Idealismus hängen.
Nein, ich kann mir es nur denken, weil ich schon affiziert bin. Ich kann deswegen nicht im reinen Idealismus stecken bleiben, weil ich dann keinen Inhalt im Bewusstsein hätte. Das ist das Argument, das Kant im Nachhinein dem ganzen deutschen Idealismus entgegenhalten könnte. Ne? Was er dann nur so andeutungsweise bei Fichte auch gemacht hat. Ne? Die Hand, die immer ins Leere greift und immer nur sich selber fassen kann. Ne? Da das charakterisiert die Wissenschaftslehre.
Ne? Ist das nicht nur ein rein deduktiver Schluss oder ein rein logischer Schluss, dass ich jetzt.
Es kann, also es kann nicht unlogisch sein, in dem Sinn, dass es irgendwie beliebig und unverbindlich ist. Nicht? Also ich kann die Logik nicht unterbieten. Aber andererseits ist es eine Reflexion des Erkennens bzw. des Denkens auf sich selbst. Nicht? Also ich habe versucht, das gerade am Anfang der Vorlesung genau zu zeigen, wie es dazu kommt und wie konsequent Kant hier von Descartes her weiterdenkt. Nicht? Bei Descartes kristallisiert sich da schon heraus die Unbestimmtheit des Denkens selbst. Und Kant zieht daraus die Konsequenz. Ja?
Aber je mehr Begriffe jetzt aufkommen, desto unverständlicher wird
das Individuum. Das kann man schon vorstellen, es ist ein bisschen verwirrend einfach. Ne?
Ständen, aber man sagt, okay, von mir aus, okay, setzen wir das mal so aus und so wird es, wenn die Freiheit kommt und die Unendlichkeit der Seele.
Ja, schauen Sie, ich kann das ja jetzt nicht so ausführen, wie ich gern machen würde. Ne? Jetzt sind wir mal bei der theoretischen Philosophie. Ich möchte Ihnen aber so viele Hinweise geben, dass Sie die Vorrede einigermaßen verstehen. Ne? Ich habe jetzt einfach gesagt, das Sittengesetz muss deduziert werden. Ja? Das wird im dritten Abschnitt der Grundlegung gemacht und dieser Abschnitt ist dermaßen umstritten und meines Erachtens völlig unverstanden bis heute, dass man natürlich da genauer drauf eingehen müsste. Ja? Aber Das kann ich jetzt einmal nur so hinstellen, sonst kommen wir überhaupt nicht vom Fleck. Gut, jedenfalls, Sie haben jetzt verstanden, wie Kant das Postulat der praktischen Vernunft versteht, beziehungsweise diese drei Postulate. Also vom Sittengesetz, wenn wir mal annehmen, dass es gültig ist, schließt er zurück auf etwas, was diesem Sittengesetz vorausgesetzt ist. Das moralische Sollen, das im Sittengesetz ausgedrückt wird, ist aber dermaßen unbedingt, dass es nicht nur von der Person, von der jeweiligen Person, ein moralisches Handeln einfordert, sondern dass es darüber hinaus auch von der Welt insgesamt fordert, dass sie moralisch sei oder gerecht sei. Nicht bloß wir sollen uns daran halten, sondern wenn wir das tun und wenn wir sittlich sind, dann, sagt Kant, wäre es doch gerecht, dass wir auch glücklich sind. Das ist jetzt nicht ein Köder für unsere Sittlichkeit. Seid sittlich, damit ihr dann glücklich seid, sondern zuerst einmal müssen wir sittlich sein, ohne Acht zu haben auf unsere Glückseligkeit. Für Kant, die Sittlichkeit hat den Vorrang. Aber wenn wir das einmal sind, dann müsste doch die Welt selbst auch so gerecht sein, dass sie uns entsprechend belohnt. Denn die Sittlichkeit ist der höchste Wert, den wir uns aufbauen können. Glückswürdigkeit nennen wir es dann auch. Wenn wir uns auf diese Weise glückswürdig machen, ist es nur gerecht, dass wir auch glückselig sind. Also das entsprechende Glück dann auch genießen können. Und das zusammen, diese Übereinstimmung von Sittlichkeit und Glückseligkeit, nennt Kant das höchste Gut. Also das Gute für uns ist einmal der kategorische Imperativ und die Sittlichkeit, wenn wir ihn einhalten. Aber das höchste Gut insgesamt umfasst noch mehr. Da muss auch die Welt mitspielen. Da müssen wir auch das entsprechende Glück genießen können. Das ist also seine Antwort auch auf die Frage, was darf ich hoffen? Wir haben jetzt die drei Fragen, was kann ich wissen mit der Einschränkung des Wissens? Dann haben wir die zweite, was soll ich tun? Wohin soll ich mich orientieren? Da haben wir den kategorischen Imperativ. Und darüber hinaus, was sind die Bedingungen noch dieses kategorischen Imperativs, wenn er denn wirklich unbedingt gebietet? Eine moralische Welt insgesamt. Auf die kann ich hoffen. Ich kann hoffen darauf, dass die Sittlichkeit mit entsprechender Glückseligkeit belohnt wird. Aber Voraussetzung wäre eigentlich, dass wir wirklich sittlich gut sind. Und dieses feststehende sittlich Sein ist für endliche Geschöpfe nach Kant gar nicht möglich. Wir müssen uns immer wieder bei jeder Handlung neu entscheiden, die Neigungen zu übertönen durch die Pflicht. Wir müssen uns jedes Mal darum ringen, sittlich zu sein. Wir sind es nicht einfach. Wenn wir solchen Einschränkungen nicht ausgesetzt wären, dann wären wir heilig. Das ist Kants Begriff einer Sittlichkeit, die problemlos ohne Hindernisse einzuhalten ist. Also eigentlich sollte man heilig sein, aber das können wir nicht wirklich. Und daher, wenn das Sittengesetz trotzdem unbedingt verbindlich ist, setzt Kant hier an ein jenseitiges Leben nach dem Tod, eben in der moralischen Welt, in der Welt an sich, ein jenseitiges Leben, in dem wir unendlich streben nach dieser Heiligkeit. Aber auf jeweils unserem Grad von Sittlichkeit auch schon die entsprechende Glückseligkeit bekommen. Also eigentlich ist Voraussetzung, dass wir schon sittlich sind, voll und ganz, also heilig sind, aber weil wir das als Geschöpfe nie erreichen können, darum müssen wir unendlich danach streben. Und das ist ein Argument für die Unsterblichkeit der Seele. Also vom Praktischen her, weil wir überhaupt Geschöpfe sind und heilig ist für ihn nur Gott selber, bleibt die Spannung zwischen Geschöpf und Schöpfer und die wird unendlich überbrückt, aber kann nie völlig ausgelöscht werden. Daraus ergibt sich aber die unendliche Existenz unserer selbst, wenn wir vom Leib einmal erlöst sind. Also wenn die Verbindung unseres Ich an sich mit einem Ding an sich aufgelöst ist. Also das Postulat der Unsterblichkeit. Nun hat aber das höchste Gut noch eine andere Komponente, die für uns eben offensichtlich unverfügbar ist, nämlich dass die Natur auch mitmacht. Ja? Weil ja wir nur über unsere Sittlichkeit verfügen, aber dass die Natur uns dann auch entsprechende Glückseligkeit zur Verfügung stellt, das liegt nicht in unserer Macht. Wenn aber vom Gebot her eine gerechte Welt sein soll, dann müssen wir ihm einen Schöpfer voraussetzen, der diese Übereinstimmung garantiert. Ja? Also in der moralischen Welt selber, also im an sich sein, muss es eine vollkommene Harmonie von Freiheit und Natur geben. Ja? Und Garant dafür ist Gott. Also aus dem Begriff des höchsten Gutes, das vom Sittengesetz her gefordert wird, können wir mit Sicherheit auf Gott schließen. Das ist eine notwendige Voraussetzung, das dritte Postulat der praktischen Vernunft. Der moralische Gottesbeweis, der einzige, den Kant gelten lässt. In der Kritik der reinen Vernunft kritisiert er alle theoretischen Gottesbeweise. Und das Wissen von diesen praktischen Postulaten ist nun für Kant ein auf das Sittengesetz gestützter und philosophisch abgesicherter moralischer Glaube. Ja? Eben weil es hier nicht Erkenntnis gibt im strengen Sinn und trotzdem eine Sicherheit, aufgebaut auf dem kategorischen Imperativ, ja? Darum nennt er das einen moralischen Glauben. Und der richtet sich eben auf Unsterblichkeit, Freiheit und Gott. Und das sind genau diese drei Ideen des Unbedingten, die ich Ihnen schon bei der theoretischen Philosophie als Zielvorstellung angezeigt habe. Ne? Die Vernunft versucht durch das Bedingte hindurch die Ideen dieses Unbedingten zu fassen. Genau diese drei. Und das wird nun in der praktischen Philosophie eingelöst. Ne? Spezifisch durch die Methode der praktischen Vernunft. Und damit wird auch die theoretische Vernunft mit der praktischen vereinigt. In den Postulaten spielt beides notwendig zusammen. Wir müssen uns auf Sittengesetz stützen und müssen aber von dort theoretisch weiterschließen. Und zudem bekommt die ganze Systematik nun ihren alles vermittelnden Letztgrund. In diesem absoluten, in diesem Gottesbegriff, der bei Kant resultiert, sind alle Differenzen vereint. In ihm kommt alles zusammen. Unter ihm dann Ich an sich, Dinge an sich, diese ganze moralische Welt, die schon geordnet ist, nicht? Und die selber wieder Grundlage ist für unsere Problematik der bedingten Existenz. Dass wir erst von außen affiziert werden müssen, dass unsere Erkenntnis bloß bedingt ist, dass wir uns gegen unsere eigenen Neigungen durchsetzen müssen, für die Pflicht, nicht? Also für das, was das Sittengesetz gebietet und so weiter, diese ganze Problematik. Nicht? Aber letztlich verabschieden wir uns dann wieder aus dieser Erscheinungswelt, ne, und gehen zurück und ein in diese Welt an sich, die in sich harmonisch ist und moralisch geordnet sein muss. Also das ist so der Gesamtzusammenhang, in dem auch die theoretische Erkenntnis steht, ne, in dem die theoretische Philosophie eingebunden ist. Und die ganze theoretische Philosophie ist auf dieses praktische Ziel hin entworfen. Sie ist kein Selbstzweck in sich, sondern sie dient dem praktischen Ziel. Oder anders gesagt, die theoretische Vernunft steht unter dem Primat der praktischen Vernunft. Eines der Schlagworte von Kant. Und in diesem Sinn sagt er dann auch in der Vorrede auf B Römisch 30, ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Das Wissen aufheben, nicht im hegelischen Sinn, sondern im kantischen Sinn, dass es begrenzt wird, wie wir es vorher gesehen haben. Wissen musste aufgehoben werden an bestimmten Grenzen, oder Schranken besser gesagt. Und dann ist Platz für den Glauben. Für diesen moralischen Glauben, das ist nicht irgendein beliebiger Glaube, sondern dieser moralische Glaube, der sehr verzweigt und komplex durch philosophische Argumente gestützt ist. Ich lese Ihnen da auch noch die Fortsetzung dieses Zitats auf B30. Ich musste also das Wissen aufheben, Wissen gesperrt, um zum Glauben, Glauben gesperrt, Platz zu bekommen. Und der Dogmatismus der Metaphysik, das ist das Vorurteil in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist. Also das ist der positive Nutzen. Ne? Wenn wir diese Einschränkung der alten Metaphysik nicht betreiben, dann wird alles unter diese völlig unzureichende Methode subsumiert, ne? Und dann gibt es eben Aussagen oder werden versucht, Aussagen ohne Kritik über diese Dimension, die dem praktischen Glauben zugrunde liegt. Ne? Und da die so stümperhaft sind und verfehlt sind, bleibt von dieser Dimension nichts wirklich übrig. Ne? Und dann entsteht ein Dogmatismus, nämlich ein Anspruch, über diesen Bereich etwas auszusagen, ohne dass vorher die Vernunft kritisiert worden ist. Ja? Ohne dass vorher diese Einschränkung vollzogen wurde. Es wird dann eine synthetische Erkenntnis a priori behauptet, ne? Von einem Bereich, der in dieser simplen Weise gar nicht so erkennbar ist. Das heißt, dieses An-sich-Sein wird selber wieder verwandelt in lauter bedingte Erkenntnisse. Wenn wir es überhaupt so betreiben, dann werden herangezogen, in welche Begründungsverhältnisse, die ursprünglich nur für die Erfahrung gelten, zum Beispiel Kausalität, und dann schließt man aus der empirischen Welt auf einen letzten Grund und womöglich auch auf irgendwelche praktischen Verbindlichkeiten, aber eben mit der Methode, die an den bedingten Begriffen orientiert ist. Und damit verwandelt man diese Dimension, die über das Bedingte hinausgehen sollte, auch wieder in Bedingtes. Und es bleibt kein Platz für das Eigentliche an sich sein, wo der praktische Glaube, der moralische Glaube dann seinen Ort fände. Dann bleibt also nur der Unglaube als solcher. Die Dimensionen des moralischen Glaubens werden gestrichen. Und an die Stelle der drei Postulate der praktischen Vernunft treten dann B. Römisch 34 Materialismus, Fatalismus und Atheismus. Ja, also was die Seele betrifft, die Unsterblichkeit der Seele, gibt es nichts. Also gibt es nur Materie, da gibt es halt nur den Körper und eine Gedankenwelt, Reflexionswelt, die vom Körper her bestimmt wird. Ja. Was die Freiheit betrifft, da gibt es nur strenge Determination, Fatalismus, alles ist notwendig vorbestimmt, und was den Letztgrund betrifft, der wird auch aufgelöst, klarerweise, reiner Atheismus. Also das bleibt, wenn man diesem Dogmatismus der alten Metaphysik seine Herrschaft überlässt. Aber natürlich ist dieser Trend, den Menschen auf einen empirischen Gegenstand herunterzuschrauben, seit Kant noch um vieles stärker geworden. Also das wird ja zur Vollendung gebracht in Neurowissenschaften und so weiter. Kant geht dann auf das dogmatische Verfahren als solches noch ein im Weiteren. Er meint, das dogmatische Verfahren als solches ist sehr wohl berechtigt. Und auch diese neue Metaphysik muss sich daran halten, denn das bedeutet ja nur, ich zitiere, aus sicheren Prinzipien a priori strenge beweisend zu sein. Also das Verfahren ist schon richtig, das gilt auch für die Transzendentalphilosophie als solche, sie muss streng beweisend sein und zwar a priori. Sie kann sich jetzt nicht einfach in irgendwelche beliebigen Behauptungen verflüchtigen. Sie muss nach den Regeln der Gründlichkeit systematisch vorgehen und auch schulgerecht, bringt den Begriff der Schule dann auch hinein, dass man streng schließen muss, dass man sich nicht auf irgendwelche subjektiven willkürlichen Aussagen einlässt. Also das muss alles im Rahmen der Allgemeinheit des Denkens gerechtfertigt werden. Also das nimmt er hin, das muss sein, das darf aber gerade nicht mit diesem Dogmatismus der Metaphysik verwechselt werden, weil die betreibt ja das dogmatische Verfahren ohne Kritik, ohne vorangegangene Kritik. Und das ist genau der Unterschied. Die Kritik selber muss ebenso streng argumentieren, aber sie ist eben notwendig, um überhaupt einmal einzusehen, wie weit unsere Erkenntnis überhaupt reicht. Was kann ich wissen? Und wenn das fehlt, dann kommt nur Beliebiges zum Vorschein. Dann spricht er noch davon, dass diese Neuerungen, die er hier einführt, nur die, Zitat, arroganten Ansprüche der Schulen betrifft. Ja, also die Schulen, die verschiedenen philosophischen Richtungen, die von Spezialisten halt getragen werden, wo das Publikum, wie er sagt, oder die Alltagsmenschen keinen wirklichen Einblick haben. Ja, das ist betroffen durch seine neue Art der Metaphysik in erster Linie. Ja, aber meint er, das ist kein Problem, weil diese Schulargumente ohnehin nie nach außen gedrungen sind. Ja. Die Alltagsmenschen hätten das ohnehin nie verstanden und hätten sich nie genau damit beschäftigt. Man kann auch umgekehrt sagen, wenn man sich einmal damit genau beschäftigt und das versteht, dann ist man eben nicht mehr Alltagsmensch, dann ist man schon Spezialist und gehört schon der Schule an. Ja. Also, diese Argumentation ist ohnehin nie populär geworden, meint er, und die Antwort der Kritik ist ebenfalls nicht populär. Das ist keine Populärphilosophie, die hier betrieben wird, sondern das bedarf wirklich mühsamer Anstrengung. Und das sind sehr subtile Einwände auf subtile Behauptungen. Und in diesem Bereich spielt sich der Kampf jetzt zuerst einmal ab. Aber darüber hinaus gibt es einen Skandal, der sehr wohl bei der breiten Masse der Bevölkerung auch sein Echo findet, nämlich, dass überhaupt die Metaphysiker dauernd streiten und auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Ja? Und das, sagt Kant, das will er jetzt beseitigen durch seine Kritik. Ja? Das ist natürlich ein frommer Wunsch geblieben, ne? Weil in der Zwischenzeit ist Kant nur selber zum Streitobjekt für die verschiedenen Schulen avanciert. Ne? Das hat den Streit nicht beendet. Zur zweiten Auflage der Kritik sagt Kant dann nur noch abschließend in der Vorrede, dass er versucht hat, sie irgendwie didaktisch besser aufzubereiten. Ja? Also zweite Auflage 1787, die erste war 1781 schon. Und er hat sich in der Zwischenzeit immer wieder damit auseinandergesetzt und zum Teil sehr ausführliche Änderungen vorgenommen. Ja? Also die Vorrede zur zweiten Auflage, dann die Einleitung ist schon sehr verändert, in der Ästhetik hat er einiges geändert, die Deduktion, transzendentale Deduktion der Kategorien hat er völlig neu geschrieben und vor allem das Paralogismuskapitel. Also so einiges hat er geändert, aber er sagt dazu, er wollte darin inhaltlich und von der Beweisart gar nichts ändern. Also auch hier wird oft übertrieben der Unterschied zwischen erster und zweiter Auflage. Ja, dass das ganz ein anderer Standpunkt ist, dass sich da viel geändert hat dazwischen. Kant hebt das ganz scharf hervor, dass sich nichts geändert hat inhaltlich, mit einer einzigen Ausnahme und das auch wieder nur in der Beweisart, wie er schreibt. Und das ist die neu eingefügte Widerlegung des Idealismus. Ja, im Rahmen der Grundsätze führt er das kurz ein und davon ist auch das Paralogismuskapitel betroffen. Aber das ist nur eine Änderung in der Beweisart. Es bleibt ansonsten von der Gesamtsystematik, die dahinter steht, alles beim Alten. Und am Ende oder gegen Ende der Vorrede gibt es eine lange Fußnote zur Widerlegung des Idealismus, die ich Ihnen nicht zumute zu lesen. Also die können es streichen bei Ihrer Lektüre. Wir werden dann nachher später vielleicht einmal noch darauf zu sprechen kommen, auf diese Widerlegung des Idealismus. Aber es ist nicht nötig, dass Sie sich mit diesen Details so genau auseinandersetzen. Also auf das gehe ich später dann vielleicht noch ein. Ja, damit hätten wir die Vorrede einigermaßen überblickt. Ne? Sie sehen, die gesamte Systematik steht im Hintergrund. Und wir können die Erkenntnis nicht einfach so herauslösen aus dem Gesamtzusammenhang. Jetzt sind wir eigentlich ausreichend gewappnet, um uns schrittweise der Kritik der reinen Vernunft selber zuzuwenden, den einzelnen Teilen. Ne? Der erste Teil, die transzendentale Ästhetik. Und hier möchte ich Ihnen noch eine kurze Lektüreaufgabe geben, ohnehin nicht sehr umfassend, von B33 bis B36. Das ist gleich A19 bis A22. Von der Elementarlehre, der erste Teil, transzendentale Ästhetik, Paragraph 1. Die Paragraphen sind erst in der zweiten Auflage dazugekommen. Ne? Also Paragraph 1, und das ist nicht lang, aber Sie sehen dann doch noch einmal eine deutliche Darstellung des Erkenntnisvermögens selbst. Ich möchte dann später auch noch, und das geht relativ parallel dazu, eine andere kurze Passage hinzufügen. Das ist B, also der Paragraph 10 ist es dann. Das ist B 102 bis 105 und A 76 bis 79. Ja. Also diese beiden kurzen Stellen überschneiden sich zum Teil, sind ganz gut miteinander zu lesen. Das Zweite, was ich angesagt habe, das fällt unter den Leitfaden der Entdeckung der Kategorien oder der reinen Verstandesbegriffe und führt hin zur Kategorientafel. Ja. Prinzipiell sollten Sie dann auch am Ende des Semesters die Urteilstafel und die Kategorientafel kennen. Ja. Das ist schon wichtig zur Strukturierung vieler Argumente, die Kant bringt. Wir werden über das ja dann noch genauer sprechen, wie es zu dieser Urteilstafel kommt. Und aus der ergibt sich dann auch die Kategorientafel. Das wird Ihnen nicht so geheimnisvoll bleiben. Also Sie sollen es nicht unbedingt auswendig lernen, sondern auch mit Verständnis aufladen, und dann werden Sie sich auch leichter merken. Ja, also ich wende mich jetzt noch ganz kurz der transzendentalen Ästhetik zu. Ne? Transzendentale Ästhetik heißt eben diese Untersuchung der Anschauung, des Anschauungsvermögens. Ne? Wir haben ja gesehen, es muss unbedingt etwas gegeben sein, dem Denken, sonst ist es überhaupt kein Erkenntnisvermögen, weil sonst hat es überhaupt keinen Inhalt. Ne? Das ist mal der Ausgangspunkt. Diese Aufteilung der Erkenntnis in die zwei Stämme, Sinnlichkeit und Verstand. Also wenn Denken zum Erkenntnisvermögen gehören soll, dann muss es sich auf etwas beziehen, was gegeben ist. Ja? Und die Art der Rezeptivität, wie etwas aufgenommen wird, das nennt Kant dem Anschauen. Wir haben also nicht bloß einen Verstand, der aktiv denkt, sondern wir haben auch eine Anschauung, und zwar beim Menschen eine sinnliche Anschauung, ne? Nicht eine intellektuelle Anschauung. Haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, das wäre eine göttliche Anschauung, die den Gegenstand zugleich schafft mit ihrem Anschauen, ne? Sondern eben eine sinnliche Anschauung, und hier muss uns etwas affizieren von außen. Ne? Und das ist notwendig, ne? Weil das Denken sonst überhaupt keinen Bezug über sich hinaus hätte. Und daher schreibt Kant hier auf B33 auch, dass die Anschauung das ist, worauf alles Denken als Mittel abzweckt. Ja? Das Denken selbst ist das Mittel, aber eigentlich der Zweck ist, dass wir die Gegenstände erkennen. Ja? Und die müssen uns durch die Anschauung gegeben werden. Ja? Also ein bisschen eine seltsame Formulierung, aber vom Gesamtzusammenhang her doch gut zu verstehen. Also wir brauchen diese aktive Komponente und dazu auch die passive Komponente des Erkenntnisvermögens. Ja? Und diese passive Komponente wäre die Anschauung. Ohne sie bliebe unser Bewusstsein leer und unbestimmt. Auf derselben Seite, B33, wird aber zugleich auch die Anschauung etwas anders verwendet, nämlich nicht als diese Komponente der Erkenntnis selbst, sondern als der Inhalt der durch die bewussten gegebenen Empfindungen entsteht. Ja, Anschauung dann als das Resultat der Anschauung. Ja, einerseits als diese Rezeptivität und andererseits das, was uns an anschaulichen Inhalten vorliegt. Das nennt Kant auch sehr oft Anschauung. Ja, man muss dann im Kontext schauen, wie er es meint gerade. Ja, und hier an der Stelle, B33, kommt eben beides zusammen. Da verwendet er beide Formulierungen. Der Anschauungsinhalt, der einerseits eben passiv aufgenommen ist, aber indem er bewusst wird, ne, wie ich es Ihnen aufgezeichnet habe, ne, die einzelnen Punkte sind bloß passiv aufgenommen, aber indem sie bewusst werden, werden sie von der Einheit des Bewusstseins auch schon irgendwie verbunden, synthetisiert. Ne, und dann sind sie anschaulicher Inhalt. Das ist eben auch Anschauung für Kant. Und der Gegenstand, wie er uns in der empirischen Anschauung gegeben ist, heißt Erscheinung, sagt Kant hier weiter auf B34. Erscheinung hier im engeren Sinn, nämlich dass nur diese anschaulichen Inhalte selber gemeint sind und noch nicht durch den Verstand reflexiv mit hineingelegt die Gegenstände, die hinter dem Anschaulichen stehen. Ja? Es bedarf ja noch einer zusätzlichen Reflexion, dass man nicht bloß das Anschauliche, den gegebenen Inhalt haben, sondern auch noch wissen, das sind Eigenschaften eines Gegenstandes. Ja? Oder auch dann Relationen und Kräfte zwischen Gegenständen. Das sind dann Aussagen, die der Verstand erst machen kann. Aber hier, wo es nur um die Anschauung geht, ist die Erscheinung einmal in diesem engeren Sinn verwendet, also nicht gleich insgesamt für die Erscheinungswelt, wo dann der Gegenstand als solcher auch schon mit einbezogen ist, sondern eher im Sinne des Wahrnehmungsurteils, von dem ich auch schon mal gesprochen habe. Das, was uns subjektiv im Bewusstsein auftritt, wo wir aber noch keine objektiven Ansprüche des Verstandes stellen, dass die Gegenstände selber so sein sollen. Und daher spricht Kant auch davon, dass es sich hier um einen unbestimmten Gegenstand handelt. Unbestimmter Gegenstand, weil der Gegenstand selber ist ja durch den Verstand noch gar nicht bestimmt, sondern nur die Erscheinung, nur das Anschauliche, so quasi nur die Oberfläche. Das kann verwirrend sein, da glaubt man dann, er spricht schon wieder von den Dingen an sich, wenn er sagt, der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung. Ne? Da kommt man ein bisschen ins Trudeln, warum die Erscheinung jetzt auf einmal was Unbestimmtes sein soll. Ne? Also es ist nur in der Hinsicht unbestimmt, dass der Gegenstand noch nicht hineingedacht wurde. Ja? Und dann unterscheidet Kant an der Erscheinung selber noch, ganz wichtig, die Materie von der Form. Ja? Und das ist ja wesentlich für die ganze Untersuchung, dass wir diese Unterscheidung machen können. Wenn wir die Materie weiterhin mit einbeziehen würden, dann hätten wir eine empirische Forschung. Die Materie der Erscheinung ist nämlich die Empfindung, was wir inhaltlich dann bekommen und in uns erleben. Diese Empfindung, das ist die Materie der Erscheinung. Und die Form aber kann als solche jetzt a priori erforscht werden, wenn wir die Empfindungen alle weglassen, wenn wir sie wegabstrahieren. Wir wollen uns hier nur auf die Form beziehen. Die Form dieser Anschauung, das ist die Art, wie die Empfindungen, indem wir sie aufnehmen ins Bewusstsein, zueinander geordnet werden. Die Art der Beziehung, der Relation dieser Empfindungen. Nicht die Empfindungen selber, nicht der Inhalt als solcher. Und dann, wenn wir diese Form herausgenommen haben, dann können wir eine transzendentale Ästhetik betreiben. Also eine Untersuchung dieses Anschauungs-Wahrnehmungsvermögens in bloß a priorischer Weise. Ästhetik, da gibt es auch so eine Anmerkung, die müssen Sie auch nicht unbedingt heranziehen, bezüglich dieses anderen Sinns von Ästhetik, der damals schon in Deutschland aufgekommen ist, nämlich im Sinne der Kunstbetrachtung. Das Geschmacksurteil. Und da wehrt sich Kant dagegen und sagt, das ist eigentlich ein verfehlter Gebrauch. Aber da hat er sich auch überhaupt nicht durchgesetzt, sondern eher hat sich der andere Gebrauch durchgesetzt. Aber die Anmerkung ist nicht so besonders wichtig. Wichtig ist, dass wir die Form als solche herausabstrahieren und uns dann in a priorischer Weise mit dieser Form auseinandersetzen. Gut, das machen wir nicht diesmal. Danke für